Ich habe früh angefangen, mit 17 die Pille zu nehmen. Mache das jetzt auch wieder, aber zwischenzeitlich hatte ich mich mal informiert und meine damalige Frauenärztin gefragt, wie es denn mit der Hormonspirale aussehen würde. Und es ist halt total in die Hose gegangen. Ja, ich hatte viel öfter und länger meine Tage, viel, viel stärker, hatte viel, viel mehr Begleiterscheinungen und in der Folge dessen 2 Ermüdungsbrüche und die Spirale ist auch noch in den Bauchraum gewandert. Das heißt, ich musste auch noch operiert werden, damit sie herausgeholt wird. Also es war mit einer der schlimmsten Entscheidungen, die ich je gemacht hatte, da diesen Wechsel zu gehen. Und auch da glaube ich, dass das mit damit zu tun hat, dass vielleicht nicht so richtig gewusst wurde, okay, wie kann man am besten eine Sportlerin beraten in diesem Zusammenhang.
Hallo und moin moin, ihr hört Blut, Schweiß und Training, den Podcast für Sport und Zyklus von Athleten Deutschland. Ich bin Sandra Mahn und arbeite als Journalistin und Moderatorin beim NDR in Hamburg. Und ich gebe euch ein Versprechen, in diesem Podcast gibt es Antworten. Antworten, die nach wie vor schwer zu finden sind, weil es um Tabuthemen geht oder weil es zu wenig Daten für Frauen gibt, das sogenannte Gender Data Gap. Es geht um Sport, klar, um Sportlerinnen und um den kleinen Unterschied zu Sportlern. Oder macht er einen großen Unterschied, der Zyklus? Auf jeden Fall ist er immer dabei. Wir sprechen heute über Verhütung. Klar, Thema, das sehr, sehr viele Frauen betrifft, unabhängig davon, ob sie Sport machen oder nicht. Insofern ganz sicher für alle auch ein spannendes Thema. Aber gerade im Leistungssport ist Verhütung ein Riesenthema. Und das nicht, weil Sportlerinnen besonders viel Zeit oder besonders viel Lust auf Sex haben, das weiß ich gar nicht, sondern weil die verschiedenen Verhütungsmethoden unterschiedlichen Einfluss haben können auf den Alltag, aber auch die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Ruth Spielmeier-Preuß. Sie ist Leichtathletin. Ihre Disziplin ist der 400-Meter-Lauf. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, gehört zum Team D bei den Olympischen Spielen von Rio und Tokio und studiert Psychologie an der Uni Hildesheim. Hallo Ruth.
Hallo.
Außerdem bei uns ist Anna-Maria Wagner, Judo-Weltmeisterin von 2021, hat Bronze bei den Olympischen Spielen von Tokio gewonnen. In diesem Jahr hat sie die WM wegen einer Schulterverletzung leider verpasst. Anna-Maria ist Sportsoldatin und studiert im Fernstudium auch noch Hotel- und Tourismusmanagement. Anna-Maria, hallo, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Und dann freuen wir uns über Dr. Maren Göckenjahn. Sie ist Leiterin der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizinerin an der Uniklinik Dresden. Und weil wir nicht gleich euch überfahren wollen mit vielen Fremdwörtern, einmal kurz vorweg, Gynäkologie, klar kennt ihr alles, ist die Frauenheilkunde. Und die Endokrinologie befasst sich mit allem rund ums Thema Hormone. Maren ist also Hormonspezialistin, betreibt eine Sprechstunde für Sportlerinnen und ist Mitbegründerin des Netzwerks Sportgynäkologie. Maren, lass uns doch mal direkt anfangen, bevor wir über die Verhütungsmethoden sprechen. Du bietest an der Uniklinik Dresden eine Sportlerinnen-Sprechstunde an. Warum ist das sinnvoll und was macht Sportlerinnen zu, ich sag mal, besonderen Patientinnen?
Ich finde, dass Sportlerinnen ganz besondere Patientinnen sind, weil sie natürlich in Bezug auf Hormone auch eine besondere Herausforderung ihrem Körper gegenüber haben. Ich glaube, wir brauchen eine besondere Expertise in der Beratung in Bezug auf Kontrazeption, also der Verhütung von Schwangerschaften, aber auch in Bezug auf die Betrachtung, was Sport und Hormone in der Interaktion miteinander machen. Sport beeinflusst den Hormonhaushalt und der Hormonhaushalt beeinflusst auch den Sport.
Mhm. Ruth, hast du mal sowas wie eine gynäkologische Sprechstunde für Sportlerinnen besucht? Ist dir das schon mal begegnet?
In der Form noch nicht. Ich habe aber einen Kontakt hier in Hannover zu einer Frauenärztin, die sich tatsächlich mit dieser Schnittstelle auskennt. Aber ich muss auch sagen, dass es super schwierig war, jemanden zu finden, der einem da tatsächlich explizit für dieses Sportumfeld weiterhelfen kann. Und habe davor ganz eindeutig die Erfahrung gemacht, dass es eben was ist, was man können muss und da normale Empfehlungen und Beratungen oft nicht ausreichen und in meinem Fall auch schiefgehen können.
Über das Schiefgehen können reden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber Anna-Maria, auch an dich mal. Hast du solche Erfahrungen schon gemacht mit einer speziellen Sprechstunde für Sportlerinnen?
Nee, ich habe tatsächlich noch gar keine Erfahrung damit. Also das Thema kommt ja immer mehr und das wurde auch bei uns im Verband schon mal so ein bisschen angesprochen, damals vom IAT Leipzig, und da wurde uns eben auch ein paar Kontakte mal gegeben, aber ich habe bis jetzt keinen Kontakt gehabt.
Aber auch, weil es keine Notwendigkeit dafür gab, klingt ein bisschen so, oder?
Also irgendwie bin ich, also wir kommen bestimmt noch gleich aufs Thema, aber ich nehme halt schon seit Ewigkeiten die Pille und ich fahre damit so super, ich fühle mich wohl, mir geht's gut, ich kann meine Leistung bringen. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich werde jetzt keine 10 Jahre mehr den Leistungssport machen und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal auch so kurz vor den Spielen irgendwie noch mal einen Wechsel machen möchte. Das war so ein bisschen der Grund, warum ich mich da jetzt nicht näher informiert habe erstmal.
Mhm. Anna-Maria, du klingst ein kleines bisschen anders als unsere beiden anderen Gesprächspartnerinnen. Dazu müssen wir sagen, dass du in Tokio bist, also ganz schön weit weg, und dafür finde ich persönlich die Tonqualität ziemlich prima. Gut, dass das so gut klappt. Maren, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einmal wirklich Basics und gucken mal auf die unterschiedlichen Verhütungsmethoden. Und du erklärst uns vielleicht mal am besten, wie vielleicht eben die besonderen Auswirkungen auch für Sportlerinnen bei den unterschiedlichen Methoden sind.
Ja, ich glaube, ich würde fast, wenn ich das darf, damit anfangen, was Sportlerinnen sich von Verhütungsmethoden wünschen. Und ich glaube, das, was besonders zählt, ist einerseits die sichere, verlässliche Schwangerschaftsverhütung. Denn Schwangerschaft kann die Karriere beeinflussen und Schwangerschaft sollte auch gezielt eintreten und nicht sich einfach so einmogeln in das Leben, gerade bei Sportlern. Die unkomplizierte Anwendung wird ganz oft gewünscht, der geringe Risiken und Nebenwirkungen für den Körper durch die Methode und dann auch so etwas wie ein Zusatznutzen. Also es gibt ja Frauen, die haben Schmerzen bei den Tagen, die sie dann auch beeinflussen in dem Alltag. Und diese Frauen wünschen sich von den Verhütungsmethoden auch noch eine Besserung ihrer Probleme, die mit dem Zyklus auftreten. Und das ganz Besondere bei Sportlerinnen, was die sich von der kontrazeptiven Methode wünschen, ist nämlich die vielleicht sogar positiv beeinflusste Leistungsfähigkeit. Die Anna hat eben schon gesagt, dass sie hormonelle Kontrazeption einnimmt, nämlich die Pille, und damit gut fährt, sehr leistungsstark ist und einen ganz stabilen Zyklus hat und eigentlich keinen Bedarf hat, etwas zu ändern. Wenn eine Sportlerin eine Methode gefunden hat, mit der sie gut zurechtkommt, dann ist das natürlich super.
In Deutschland nutzen knapp 47% der Mädchen und Frauen die Verhütungspille. Auch bei Sportlerinnen ist die Pille das beliebteste hormonelle Verhütungsmittel. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie die Pille wirkt, dann schaut einfach in unsere Shownotes.
Anna-Maria, du weißt bestimmt, dass wenn du mal eine Pille vergisst, die Einnahme, Sportlerinnen sind so tough und strukturiert, dass sie die wahrscheinlich selten vergessen oder seltener vergessen als die anderen Frauen im gleichen Lebensalter. Es gibt Untersuchungen, dass Frauen bis zu 3 Pillen pro Monatseinnahme vergessen. Und wenn man Pillen vergisst, das, dann...
Oh Gott.
Ja, crazy, oder? Total.
Das ist mir noch nie passiert.
Ja, das habe ich gedacht, dass sie oder dass du als Sportlerin gut darauf achtest. Du würdest Zwischenblutungen bekommen, wenn du 1 oder 2 Pillen vergisst am Stück. Und dann hättest du auch Nachteile.
Mhm. Ruth, wir haben von Anna-Maria schon erfahren, wie sie verhütet. Das ist eine ganz persönliche Frage, aber wir reden ja über Verhütung. Was hast du denn für dich als idealen Weg gefunden?
Bei mir ist es tatsächlich auch die Pille. Also ich habe auch früh angefangen, mit 17 die Pille zu nehmen und mache das jetzt auch wieder. Aber zwischenzeitlich hatte ich mich mal informiert und meine damalige Frauenärztin gefragt, wie es denn mit der Hormonspirale aussehen würde, weil ich das auch einfacher fand durch die vielen Reisen und Zeitumstellungen, dass man sich halt quasi nicht drum kümmern muss. Und habe das quasi wirklich nur aus diesem Grund gemacht, weil ich keine Probleme mit meiner Regelblutung hatte oder mit Schmerzen oder irgendwas. Und dachte mir nur einfach, okay, das ist irgendwie entspannter und besser im Alltag zu handeln. Und hatte halt auch gelesen, dass bei Frauen, die eh schon eine leichte Monatsblutung haben, dann oft fast gar keine Blutung mehr haben. Also dass viele Symptome sich dann nochmal abschwächen. Genau, und meine Frauenärztin hatte mir dann gesagt, ja, können wir alles machen, kein Problem. Und es ist halt total in die Hose gegangen, was bestimmt auch individuell ist. Aber ja, ich hatte viel öfter und länger meine Tage, viel, viel stärker, hatte viel, viel mehr Begleiterscheinungen und in der Folge dessen 2 Ermüdungsbrüche und die Spirale ist auch noch in den Bauchraum gewandert. Das heißt, ich musste auch noch operiert werden, damit sie herausgeholt wird. Also es war mit einer der schlimmsten Entscheidungen, die ich hier gemacht hatte, da diesen Wechsel zu gehen. Und auch da glaube ich, dass das mit damit zu tun hat, dass vielleicht nicht so richtig gewusst wurde, okay, wie kann man am besten eine Sportlerin beraten in diesem Zusammenhang? Sollte man nicht vielleicht eher sagen, wenn das bis jetzt alles so gut klappt und alles relativ problemlos ist, bleib lieber dabei, dadurch, dass einfach diese physische Belastung ja da ist, die andere Frauen nicht haben. Genau, das wäre bestimmt die bessere Empfehlung gewesen. Ja, und habe in diesem Zuge einfach mich viel damit befasst und bin dann über eine Zeit lang, wo ich gar nicht hormonell verhütet habe, wieder zur Pille und bin jetzt sehr zufrieden damit.
Das klingt wie ein relativ großer Leidensweg. Maren, ist das was du in der Sprechstunde häufiger erlebst, dass Sportlerinnen so eine Odyssee hinter sich haben?
Ja, also die richtige Verhütung zu finden ist nicht einfach und deine Geschichte, Ruth, die ist schon ergreifend und es tut mir auch total leid, dass dir das passiert ist. Es ist ziemlich selten. Also auch dieses, du hattest erzählt, dass die Spirale durch die Gebärmutterwand in die Bauchhöhle gewandert ist, ist erschreckend.
Ja, das hat auch nichts mit der Beratung zu tun. Das ist einfach was sehr, sehr selten mal vorkommt. Ja.
Wobei, hast du schon Kinder? Darf ich das fragen? Mhm. Ja. Also wir müssen bei jüngeren Frauen und bei Frauen, die noch keine Kinder bekommen haben, dieses Risiko auch wirklich mit abschätzen. Und man macht einen Ultraschall vor Einlage der Spirale und versucht das so abzuschätzen, dass die Spirale auch richtig liegt und dass sie auch keine Beschwerden macht und so. Das kann man tatsächlich nicht in allen Fällen genau vorhersagen. Mhm. Und es ging dir ja insgesamt nicht gut. Und du hast auch erzählt, dass du möglicherweise oder in der Zeit auch Ermüdungsbrüche hast. Du machst ja Ausdauersport, ne? Und 400 Meter gilt nicht als Ausdauersport, oder?
Nee, es ist eher
Sprint. Das ist Betrachtungssache.
Ja, genau. Langer
und die Ermüdungsbrüche-Frakturen, die sind aus meiner Sicht nicht eindeutig so auf die Spirale zurückzuführen, aber vielleicht auch auf die Situation, dass es dir in der Zeit überhaupt nicht gut ging, oder?
Also es kam viel zusammen, auch emotionaler Stress, das muss man schon sagen. Und das ist ja auch relativ typisch bei Stressfrakturen, dass es nicht eine Ursache gibt, sondern oft so das gesamte Stresslevel dann sehr ausschlaggebend ist. Aber es war dann schon so, dass zumindest im Nachhinein, deswegen habe ich auch eine Zeit lang gar nicht mehr hormonell verhütet, die Vermutung da war, dass mein Östrogenlevel halt total abgesackt ist und ich deshalb diese Knochenproblematik hatte und mir dann daraufhin auch empfohlen wurde, lieber die Pille zu nehmen, um dieses Östrogenlevel einfach so konstant wie möglich zu halten. Und was ich jetzt auch mache, dass ich 3 bis 4 Monate durchnehme und dann eine Regelpause einschiebe, um das halt nicht wieder zu begünstigen.
Ja, und da ist es total wichtig, dass du ja, du hast erzählt, du bist in der sportgynäkologischen Sprechstunde in Hannover und da sind ja Kolleginnen, die sich wirklich gut auskennen mit den Hormonen, aber auch mit der Knochengesundheit und da muss man beides zusammen betrachten, das ist total richtig. Ich glaube, dass die Spirale einerseits deinen Zyklus nicht so sehr verändert hat, du hast ja weiter geblutet, oder?
Ja.
Oder hattest du gar keine Periodenblutung?
Doch, aber viel, viel mehr und viel länger. Und also es war alles wirklich furchtbar.
Von allem das Schlechtere, ne?
Ja.
Und das muss man, ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, dass Verhütungsberatung nicht einfach so geht. Also man kann nicht sagen, es kommt jemand, das ist wie eine Rechenaufgabe, man rechnet 2 und 2 zusammen und dann hat man die passende Methode, sondern man muss das ganz gut abschätzen. Ja. Und ihr beide, ihr habt jetzt schon Methoden für euch gefunden, du jetzt zum Glück auch wieder, aber das ist nicht one fits for all. Man muss es tatsächlich abschätzen und es hätte auch sein können, dass du mit der Spirale gut zurechtkommst.
Ja, ich kenne auch Leute, bei denen das gut geklappt hat. Also es ist halt einfach sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Trotzdem wäre es halt für mich einfacher gewesen, wenn ich schon direkt jemanden an der Hand gehabt hätte, wo ich weiß, okay, ich kann hier Fragen stellen und die Person weiß, wie ein Frauenkörper unter physischer Belastung agiert und was es da für Besonderheiten gibt und nicht irgendwie von A nach B rennen und keiner konnte mir so richtig sagen, dass es das mittlerweile gibt und auch vermehrt gibt und auch in die Verbände getragen wird, empfinde ich als total wertvoll, dass man vielleicht auch mal, bevor das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, einfach Fragen stellen kann, die dann spezialisierte Personen einfach besser beantworten können.
Hm. Anna-Maria, ja. Ich will dich mal auch wieder mit einbeziehen. Wie war das bei dir? Wann und wie hast du für dich entschieden, dass die Pille das Richtige ist? Oder war das auch eine Entwicklung Weg? Wer hat dich beraten?
Ja, also ich nehme die auch schon, seit ich 16 bin. Und ich habe sie eigentlich angefangen zu nehmen, also erstmal hat mich eine normale Frauenärztin beraten. Ich habe sie angefangen zu nehmen, weil ich durch den Sport schon echt keinen guten Zyklus hatte. Also die sind gekommen, wann sie wollten, sind gegangen, wann sie wollten. Und durch die Pille habe ich es geschafft, dass ich halt immer weiß, jetzt sind sie da und jetzt sind sie nicht da. Ich mache Judo, ich habe einen weißen Judoanzug an. Schlimmste ist, dass ich auf der Matte bin und der weiße Judoanzug rot wird. Deshalb war das für mich irgendwie immer die gute Option. Ich habe mittlerweile, glaube ich, die dritte Frauenärztin, aber das liegt an meinem Umziehen, weil ich mittlerweile zweimal halt umgezogen bin. Und hatte zwischenzeitlich nochmal, bin ich auf die Mikropille umgesprungen, weil ich gedacht habe, ja, ist vielleicht besser, dann füge ich dem Körper nicht so viel zu. Aber war zu wenig. Also ich bin ja 80 Kilo schwer, 1,82 groß, da reicht so eine Mikropille, glaube ich, nicht aus. Und deshalb bin ich dann quasi wieder auf die normale Kombipille gegangen. Und seit ich die nehme, ist es wirklich, ja, ich kann damit planen, ich kann damit timen. Wenn ich mal einen wichtigen Wettkampf habe, dann nehme ich die einfach durch, dann habe ich die nicht. Also ich finde, es ist schon irgendwie total angenehm mit der Pille. Ich habe selber eine App. Die App wechselt auch mit den Zeitzonen. Ich bin ja gerade in Tokio. Da switcht die automatisch um. Das hilft mir dann auch zu wissen, okay, jetzt muss ich die dann und dann einnehmen. Also für mich ist es echt der beste Weg.
Wenn du sagst, die Minipille war zu wenig, beschreib mal bitte, was du damit meinst.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass es bei meinem Körper nicht ausgereicht hat, den Zyklus richtig einzuhalten. Also dass diese, ja, das Abbruchblutung, habe ich gelesen. Ich habe es, glaube ich, gerade falsch gesagt. dass die, ja, immer so nach 2 Wochen gekommen ist. Dann hatte ich mal fast 2 Wochen die Tage, dann hatte ich sie irgendwie mal nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die hat nicht ausgereicht, dass mein Körper im Lot ist von, ich weiß nicht, wie ich es so schreiben soll. Da kann wahrscheinlich...
Genau, da hören wir die Spezialistin dazu. Maren, wo ist der Unterschied in der Anwendung? Was macht das aus? Ist es wirklich zu wenig oder sind es andere Wirkstoffe?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Die Mikropille kann in unterschiedlichen Dosierungen gegeben werden mit ganz wenig Ethinylestradiol, also diesem künstlichen Östrogen, oder mit höherem. Und das ist tatsächlich so, dass Alter eine Rolle spielt, Gewicht, Größe, Körperbau, Reaktion der Schleimhaut. Und das muss man dann ausprobieren. Und ich glaube, dein Gefühl war genau richtig. Das war zu wenig. Es könnte sein, dass du vorübergehend mal wirklich nur eine gestagenhaltige Pille hast und deine Nebenwirkungen, die du so geschildert hast, die hören sich so an. Es ist total wichtig, dass man die genau zum richtigen Zeitpunkt einnimmt. Das ist so das Problem der klassischen Minipille. Thrombose, das ist ja auch total wichtig, dass ihr das klar seht. Ihr nehmt ja beide die Kombinationspille ein. Lange Flüge sind mit einem Thromboserisiko verbunden, Phasen, in denen ihr super trainiert und dehydriert, also zu wenig Flüssigkeit im Körper hättet, die bieten ein höheres Risiko für Thrombose. Und wenn dann das Risiko durch die Pille noch dazukommt, dann sind Thrombosen häufiger. Und wir wissen, dass diese Thrombosen bei Sportlerinnen wirklich getriggert sind, einmal durch die Pille, aber dann auch durch bestimmte sportliche Situationen, die haben auch einen eigenen Namen, diese Thrombosen, die heißen Thrombosen par effort, also bei Anstrengung aufgetretene Thrombosen, die sind häufig im oberen Körperbereich in den Armen, anders als so die anderen.
Und können die Sportlerinnen irgendetwas tun, um dieses Risiko zu minimieren?
Ja, bewusster mit dem Risiko umgehen. Man könnte zum Beispiel auf langen Streckenflügen so Kompressionsstrümpfe anziehen, um das Thromboserisiko zu verringern. Ihr solltet immer viel trinken, aber das wissen ja auch die Stewardessen und bringen auch immer viel. Und das sind schon Tipps.
An euch beide konkret, ihr seid beide für den Sport viel unterwegs. Reist ihr zum Beispiel in Thromboserstrümpfen? Also ist das was euch in eurem Alltag bewusst ist?
Ja, auf jeden Fall. Und bei Langstreckenflügen dann auch Thrombosespritzen tatsächlich. Also das ist schon was... wo wir nicht drauf verzichten, einerseits um das Risiko zu minimieren und andererseits auch ganz klar, um halt schneller wieder vernünftig trainieren zu können.
Anna-Maria, jetzt nach Tokio auch in Thrombosestrümpfen unterwegs?
Ich hatte tatsächlich eine Thrombose-Leggings an, die habe ich mir jetzt neu zugeschafft, weil ich immer das Gefühl hatte, die Kniestrümpfe sind fast zu wenig, weil die nicht übers Knie gehen. Und habe mir jetzt aus dem Sanitätshaus eine Leggings geholt. Sieht sogar ganz schick aus und reise jetzt mal mit Leggings. Bin echt zufrieden. Also habe gar keine Wassereinlagerung, null. Und die geht halt bis nach oben und ja, damit fahre ich auch gut. Und trinken ist bei mir eigentlich auch nicht das Problem. Also ich trinke immer super viel. Deshalb, wir haben jetzt auch, also bei mir in der Familie weiß ich jetzt auch nicht, dass da so ein bisschen Risiko besteht. Ich kenne Freundinnen auch aus dem Sport, da weiß man, da ist ein Risiko da. Für die war ganz klar, die nimmt die Pille nicht. Und ich glaube, wenn jetzt bei mir in der Familie auch irgendwie ein Fall gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht die Pille nehmen. Aber ja, toi, 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 ist bis jetzt alles gut gegangen. Und ich habe auch bei mir im Umkreis noch keinen Fall gehabt, so richtig bei den Sportlerinnen, dass da was passiert ist.
Mhm. Maren, wenn wir über das Thema Thromboserisiko sprechen, was bedeutet das zum Beispiel für Höhentrainingslager?
Also Höhentrainingslager können auch mit einem erhöhten Risiko natürlich für den Körper verbunden sein. Und auch da müsste Begleitpersonen wissen, welche Form von Verhütung ihr nützt. Oder ist das ein Geheimnis? Wird es so Tabu, etwas, was euch persönlich betrifft?
Also mein Trainer weiß es auf jeden Fall. Aber weil ich auch mit ihm darüber spreche, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten während meiner Tage habe, also weil ich das aktiv anspreche, ich glaube, wenn es jetzt nicht irgendwie Probleme gäbe und man gucken würde, okay, woran könnte es liegen, weiß ich nicht, ob er mich wirklich gefragt hätte, wie ich das mache. Ich weiß auch, dass er da total entspannt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie in Grund und Boden versinkt, wenn ich darüber spreche. Aber es ist schon so, dass es eher von mir ausgehend ist und nicht eher aktiv nachfragt, wie machst du das, oder bei Trainingspartnerin, wie macht ihr das? Und er hat sich auch informiert, das weiß ich, aber ich würde es jetzt nicht so einschätzen, dass er einen Ratschlag geben könnte.
Mhm. Anna-Maria?
Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich so. Also bei mir weiß er nicht, wie ich verhüte, beziehungsweise wir sind eine große Mannschaft. Ich glaube, das kann er sich gar nicht merken, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch so eine Person, also ich habe eigentlich nie Beschwerden, aber es kann sein, so alle paar Monate, da kickt's richtig. Und dann gehe ich aber auch zum Trainer und sage, boah, heute kann ich jetzt irgendwie keine Leistung bringen. Zumal auch wegen der Verletzungsgefahr, es sind ja einige Studien. Die Kreuzbänder reißen sehr gerne, wenn man die Periode oder Abbruchblutung hat. Und da sind wir dann auch doch ein bisschen vorsichtiger. Also wenn es da jemand mal in der Hinsicht schlecht geht und habe dafür noch zwei gesunde Knie quasi.
Maren, wie gut sind nach deiner Erfahrung Trainer informiert und wie weit sind sie auch sozusagen Teil des Verhütungskonzeptes?
Also ich finde, ihr stellt das schon ganz gut dar. Das ist ein Thema, was ihr angesprochen habt, was euch interessiert und daher auch Trainer und Trainerinnen damit konfrontiert habt. Aber das ist nicht überall so. Und es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Trainer doch hauptsächlich noch männlich sind und nicht so viele Trainerinnen auch eigene Erfahrungen mit Zyklus haben. Und früher haben sich, glaube ich, viele BetreuerInnen von SportlerInnen das leichter gemacht. Die haben einfach angenommen, dass alle SportlerInnen die orale Kontrazeption mit der Kombinationspille einnehmen. Die haben da gar nicht gefragt, die haben schon angenommen, dass sie die nehmen. Es gibt auch Sportarten, da, glaube ich, ist der Anteil der SportlerInnen, die auch gerade die Pillen im Langzyklus nehmen, also ganz ohne Pausen, auch total hoch. Und dann irgendwann kommt man ja in den Bereich, wo der Zyklus vielleicht gar kein Thema mehr ist. Die Anna-Maria hat eben angedeutet, dass es zyklusbedingte Phasen gibt, in denen Verletzungen häufiger auftreten. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass zyklusbasiertes Training vielleicht effektiv sein könnte. Das ist noch nicht so ganz etabliert und man weiß auch nicht, wie man das umsetzt. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, die vielleicht mit dieser Nivellierung durch die orale Kontrazeption das Gleichmachen, was ihr beiden ja eben auch schon so beschrieben habt, was die Pille macht, auch untergeht. Und ich glaube, da ist total viel in Bewegung und das ist auch gut so.
Ich würde gern trotzdem noch mal einmal bei dem Thema Trainer bleiben, weil ja gerade Leistungssport beginnt ja für die allermeisten Sportlerinnen dann eben als Kind und entwickelt sich dann weiter in der Pubertät, nimmt immer mehr Raum ein, auch so im Alltag. Und gerade bei sehr jungen Mädchen und Frauen ist dann ja häufig der Trainer oder das Trainerteam jetzt, ich sag mal nicht Familienersatz, aber doch die Personen oder die Person, mit der eine Sportlerin unglaublich viel Zeit verbringt und die ja schon auch einen ganz großen Einfluss hat auf, wie sich die jungen Frauen auch außerhalb sozusagen ihres Sports verhalten, was das Thema Ernährung angeht und. Wäre es da nicht wichtig, dass gerade die Trainer von sehr jungen Leistungssportlerinnen gut informiert sind und da eine vielleicht nicht Beratung, aber doch Ansprechstelle sein könnten?
Ich glaube, ja, es ist total wichtig und Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich da tatsächlich was tut und das langsam so ein bisschen aufgebrochen wird und dass das Problem eher daran liegt, wie es auch schon angeklungen ist, dass es noch zu wenig etablierte Forschung dazu gibt. Also es gibt noch zu wenig, was man Verbänden, TrainerInnen, BetreuerInnen, diesem ganzen Team sozusagen, die das um Athletinnen gebaut ist, dass man da nicht genug handfestes Material an die Hand geben kann, sondern dass jetzt gerade alles anfängt und dass es halt einfach schrittweise gehen muss. Und ein Beispiel ist, andere wirst das auch kennen, die jährlichen sportmedizinischen Untersuchungen, dass da zum Beispiel so eine gynäkologische Untersuchung gar keine Rolle spielt. Und das wäre ja super einfach, irgendwie einen kurzen Fragenkanon zu Regelmäßigkeit der Blutung, sowas irgendwie mit einzuführen. Und da könnte man schon relativ viel irgendwie abdecken und was auch noch nicht so richtig gemacht wird, so dass es halt auch am Ende nicht nur an Trainern und Trainerinnen hängt, sondern halt, dass alle irgendwie ein bisschen mehr da zusammenarbeiten könnten.
Mare, was wäre denn in so einer sportmedizinischen jährlichen Untersuchung wichtig?
Ja, also die Fragen nach Zyklus, die hoffe ich, tauchen schon auf. Und auch die Fragen nach Medikamenten jetzt auch in Bezug auf die Schwangerschaftsverhütung. Nein.
Beide schütteln den Kopf.
Schüttelt den Kopf und sagt, dass es nicht so ist. Das ist ein bisschen erschreckend, weil ich finde, dass Gesundheit des Körpers sich durch einen Zyklus zeigt. Bei euch ist es so, dass die Ärztin wahrscheinlich annehmen, dass die Pille ohnehin ja so eine Art künstliche Vorgabe des Zyklus macht und daher nicht so berücksichtigt werden muss. Und die denken, ah ja, ihr nehmt die Pille, das ist sowieso alles geklärt. Aber es könnte ja auch sein, dass ihr Nebenwirkungen mit der Pille habt. Auch darüber sollte eigentlich bei dieser Untersuchung zumindest auch kurz gesprochen werden, finde ich.
Anna-Maria hat gerade gesagt, dass sie gelegentlich ihren Zyklus auch verschiebt, indem sie die Pille einfach durchnimmt, wenn das für den Wettkampfkalender wichtig ist. Ist das in irgendeiner Form bedenklich, diese sozusagen weitere Form des Eingriffs?
Also wir wissen heute, dass der Langzyklus eigentlich unbedenklich ist, der Pilleneinnahme. Am Anfang dachte man, so ist die Pille auch entwickelt worden, dass Frauen regelmäßig bluten müssen. Und so im Laufe der Entwicklung der letzten 60 Jahre, in der die Pille ja üblich geworden oder mittlerweile üblich geworden ist, hat man festgestellt, dass die Langzyklen nicht mit einer Einschränkung der Gesundheit verbunden sind. Jetzt haben wir eben schon das Thromboserisiko angesprochen. Theoretisch wäre denkbar, dass es etwas höher ist im Langzyklus, weil man ja, wenn man alle Pillen zählt, die man einnimmt, etwas mehr einnimmt. Ne? Die 7 Tage Pause fallen weg und dann gibt es auch mehr Hormone, die dem Körper theoretisch schaden könnten, wenn man alles zusammennimmt. Und es könnte theoretisch auch sein, dass eine andere wichtige Nebenwirkung, nämlich die Beeinträchtigung der Psyche durch den Langzyklus auch noch schwerer und auffälliger wird, weil mehr Hormone eingenommen werden. Wir wissen so seit einigen, sagen wir mal seit einem Jahrzehnt etwa, dass deutlich wird, dass Frauen, die die Pille einnehmen, auch junge Frauen, etwas häufiger Depressionen und Angststörungen aufweisen. Und das muss man auch berücksichtigen. Auch solche Fragen gehören auch in die sportmedizinischen Untersuchungen dazu. Wie geht es euch psychisch? Wie kommt ihr zurecht? Was macht, wie geht ihr mit Stress um? Ja.
Spielt das eine Rolle in den sportmedizinischen Untersuchungen bei euch?
Ach, nicht? Nee. Das ist nur messen, nicht, dass ich wüsste.
Nee.
Okay.
Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf anscheinend. Ruth, du hast in einem Vorgespräch gesagt, die Beziehung zu deinem Zyklus sei gefühlvoll. Erzähl mal, was du damit meinst.
Ich meine damit vor allem, dass ich mich sehr damit befasst habe und das aber auch entwickelt und gelernt habe, extrem auf meinen Körper zu hören, insbesondere auf all diese Dinge, die rund um den Zyklus passieren können. Und da ist, was Maren gerade schon angesprochen hatte, auch die psychische Komponente für mich sehr wichtig geworden. Ich habe an einem vom Deutschen Leichtathletikverband begleiteten Zyklusprojekt teilgenommen, wo wir ganz viel über 3 Zyklen hinweg auch Tagebuch führen mussten. Und da ist mir vieles, was ich so ja irgendwie wie im Gefühl hatte, auch nochmal bewusst geworden in der Regelmäßigkeit, dass ich zum Beispiel in der Woche, bevor ich meine Tage bekomme, oft oder so in diesem Übergang so ein bisschen ja, schwermütig bin, auch so ein bisschen sehr sensibel. Was ich vorher so ein bisschen gemerkt hatte, dass es irgendwie schon öfter mal vorkommt, aber dadurch, dass ich es mal aufgeschrieben habe, auch in seiner Musterhaftigkeit erkennen konnte. Und dadurch, dass ich mich da sehr mit befasst habe, auch mir viel mehr Verständnis entgegenbringen konnte und dann halt nicht so, meine Güte, jetzt reiß dich halt mal zusammen, sondern was ist los mit dir? Oder wenn man sich auch mal irgendwie schlechter gefühlt hat oder auch, wie Anna schon gesagt hatte, so Wassereinlagerungen. Das ist halt auch so ein sportimmanentes Problem. Wir laufen halt im Wettkampfdress ist ja auch irgendwie halbnackt und dann dieser Vergleich mit anderen. Und wenn man sich dann halt oft so sieht und dann plötzlich 2 Kilo schwerer ist, dass man auch irgendwie weiß, okay, es kann auch daran liegen, nicht weil ich irgendwie undiszipliniert war und jetzt das Eis doch gegessen habe, sondern dass man irgendwie ein bisschen mehr Verständnis für sich, für seinen Körper und die Abläufe im Körper zum Beispiel durch den Zyklus irgendwie hat und da auch mit dann dem mit Gefühl begegnet und sich nicht dann selber immer so, ja, runtermacht deswegen.
Was ich daran unter anderem spannend finde, ist, dass ja eigentlich man gerade bei Sportlerinnen und Sportlern immer sagt, die kennen ihren Körper in- und auswendig. Und wenn da irgendeine Faser im Körper irgendwie sich anders oder doof verhält, Sportlerinnen und Sportler merken das sofort. Das, was du jetzt erzählst, klingt ja aber schon so, dass du deinen Körper nochmal unter dem Zyklusgesichtspunkt neu kennengelernt hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, auch ein Lernprozess. Da braucht man viel Erfahrung und braucht eben dieses, ich setze mich damit auseinander und ich höre euch in mich rein und ich spreche auch mit Leuten drüber. Das ist nichts, was man irgendwie ja, hat oder nicht hat, sondern muss man irgendwie lernen und muss man auch lernen wollen. Und das hat sich dann für mich auch irgendwie gut etabliert, dass ich halt nicht, wie du gesagt hast, irgendwie öfter mal merke, okay, irgendwas ist anders, irgendwas stimmt nicht, sondern dass ich dann halt auch Erklärungen dafür habe. Und das hilft natürlich auch in der Trainingssteuerung zum Beispiel dann zu sagen, okay, ich weiß, ich habe heute meine Tage und ich fühle mich auch echt überhaupt nicht gut, dann reduziere ich auch mein Training oder lasse auch meine Einheit weg, um einfach zu verhindern, dass ich mich verletze oder dass ich in so ein Übertraining reinkomme, einfach weil ich, keine Ahnung, nur darauf bedacht bin, den Trainingsplan halt irgendwie umzusetzen und so ein bisschen mehr mit dem Kopf bei der Sache zu sein.
Ich finde, das hört sich total toll an und man hört ja auch an, dass du so eine Art liebevollen Umgang mit deinem Körper hast und dass du auch Lust hast, jetzt Zeichen deines Körpers wahrzunehmen und zu deuten. Wir versuchen das auch im Gespräch zu vermitteln. Das Zyklus bedeutet, der Körper zeigt etwas, wie zum Beispiel Wassereinlagung. Achtung, jetzt kommen in den nächsten Tagen kommt wieder deine Blutung, ist quasi das, was der Körper dir sagt. Und wenn die Blutung kommt, dann gibt es häufig ja auch dieses Ziehen im Unterbauch. Und das kann ein Zeichen dafür sein, die Blutung kommt. Aber es kann auch bei einigen Frauen halt viel zu stark sein. Und das ist auch wichtig, dass Frauen lernen zu deuten, ob die Schmerzen bei den Tagen wirklich dieses, wenn man liebevoll mit seinem Körper umgeht, dieses Zeichen sind, jetzt kommen die Tage und Achtung, jetzt musst du hygienisch auf dich aufpassen, dass eben nicht die Blutung durchläuft. Oder aber das ist too much, das legt die Frauen wirklich nieder und sportliche Leistung ist dann nicht mehr denkbar wegen den starken Schmerzen. Und da gibt es ja auch einen ganz konkreten Namen dafür, eine Erkrankung, die so ganz starke Schmerzen bei den Tagen macht, das ist nämlich die Endometriose. Und das ist auch total wichtig, dass man das erkennt.
Ist denn die Pille aus deiner Sicht, Maren, heute noch sozusagen ein gutes Medikament gegen die Schmerzen?
Ich bin gar nicht unbedingt davon überzeugt, dass die Pille ein gutes Medikament ist. Also die Pille kann Schmerzen bei den Tagen lindern. Man muss genau gucken, woher die kommen und was sonst hilft. Es kann auch gut sein, dass tatsächlich vernünftig eingesetzte Schmerzmittel mit so einem Effekt, der gegen diese durch bestimmte Gewebsmediatoren in der Gebärmutter entstehenden Schmerzen, die so sind, wie als ob die sich zusammenziehen möchte, dass die auch schon helfen könnten in der Verbesserung der Schmerzen. Auch das wäre möglich. Und das muss man eben mit der Frau ganz individuell und ganz vernünftig überlegen, was hilft.
Ruth hat gerade eine Nebenwirkung schon angesprochen, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich das Thema Gewichtszunahme. Auch das ist ja gerade für Sportlerinnen ein wichtiges Thema, ne? Wie geht man damit sinnvollerweise um?
Also wenn wir mit jungen Frauen das erste Mal besprechen, dass sie die Pille einnehmen wollen, dann würde ich denen das immer sagen. Pillenpräparate können zu Gewichtszunahme führen. Das sind einmal die Wassereinlagerungen, die ihr ja auch schon beschrieben habt. Das kann dazu führen. Es kann sein, dass das Appetitverhalten geändert ist, dass die, wenn man zum Beispiel an den Kühlschrank geht und da irgendwas sieht, dass ja, dann einfach das, was im Kühlschrank ist, mit einem redet und man das essen möchte, das kann tatsächlich ein gleicher Effekt der Pille sein, ne? Dass man da nicht mehr so leicht dran vorbeigehen kann. Und darauf muss man sich einstellen und wenn man das verstanden hat, dann ist die Gewichtszunahme eigentlich nicht groß.
Ich würde gerne noch mal ganz praktisch werden. Wie finde ich als junge Sportlerin denn für mich den richtigen Weg zur richtigen Verhütung für mich selbst?
Ja, ich würde euch eigentlich gerne fragen, was sagt ihr dazu? Was ist für euch am allerwichtigsten an der Verhütungsmethode gewesen? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ob ihr wirklich auch die Pille als Verhütungsmethode einsetzt.
Also bei mir war es so, dass das der Hauptgrund war, dann mit 17 quasi die Pille einzunehmen, die Verhütungsmethode, dass sich das dann halt gewandelt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass wir hier keine grundsätzliche Empfehlung für die Pille aussprechen, sondern dass es halt für uns als Sportlerin sich herausgestellt hat, dass es sehr praktikabel ist. Also ich glaube, wenn ich keinen Sport machen würde, würde ich wahrscheinlich auch eher versuchen, auf eine Hormongabe zu verzichten und das anders zu machen. Von daher ist für mich dann irgendwann das einfach gut zu integrieren, möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben, war das dann irgendwann der ausschlaggebende Grund, das zu machen. Und ja, wie wir auch gesagt haben, es ist einfach irgendwie ausprobieren gewesen. Aber diese ganzen Sachen, die wir gerade schon angesprochen haben mit Gewichtszunahme, dass man irgendwie einen geschwollenen Unterbauch hat und solche Sachen, das hätte ich mir halt schon gewünscht, dass man mir das irgendwie vielleicht mal früher gesagt hätte und dass man das nicht so irgendwie so schrittweise rausfinden muss und dann irgendwie immer so denkt, was ist los mit mir, und dann irgendwo erfährt man das halt mal irgendwann so, ah ja, das ist normal, okay, gut, dann muss ich mich ja jetzt auch nicht schlecht fühlen. Dass das, glaube ich, auch nochmal wirklich ein Punkt ist, wo man irgendwie frühzeitig schon auch für Entlastung sorgen könnte.
Anna-Maria.
Ich fühle mich angesprochen.
Ja, also bei mir war es ja, wie ich schon angesprochen habe, eher so am Anfang, ich will irgendwie meinen Zyklus bändigen. Und deshalb war es für mich direkt irgendwie die Pille. Und ja, also es kam dann in den letzten Jahren schon oft eben immer wieder die Spirale so ein bisschen ins Gespräch durch meine Freundinnen. Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind halt keine Leistungssportlerinnen mehr. Und ja, hab's mir dann eventuell mal noch überlegt, aber dann dachte ich so, nee, wieso, was wechseln, wenn man so zufrieden ist? Und deshalb bin ich bei meiner Pille geblieben.
Mhm. Maren, woran erkenne ich denn als junge Frau, ob ich gut beraten werde?
Ich würde sagen, wenn du aus der Beratung gut rausgehst und dich aufgehoben gefühlt hast und auch das Gefühl hattest, die Person, mit der du die Beratung geführt hast, ist auf dich eingegangen, hat dir zugehört und du hattest die Möglichkeit, dich bewusst für etwas zu entscheiden. Und ob das dann wirklich die richtige Methode ist, das wird sich vermutlich erst in den nächsten Wochen oder Monaten entscheiden, wenn du angefangen hast, die zu benutzen. Ein bisschen Trial and Error bei den Verhütungsmethoden, auch Pillenpräparat ist ja nicht gleich Pillenpräparat, auch da gibt es häufig noch so ein bisschen Hin- und Herwechsel, bis man dann wirklich an der richtigen Stelle angekommen ist.
Das finde ich wichtig, dass wir das nochmal darstellen. Es ist völlig normal, dass man nicht das erste Präparat, auf das man sich sozusagen einlässt, dass das auch immer das Richtige sein muss, richtig?
Ja, das würde ich so sagen. Und ich finde eure Erfahrung von Ruth ganz besonders und auch dramatisch, aber auch von Anna-Maria, die haben das ja gezeigt, dass das auch bei euch so war.
Ich würde euch beide gerne nochmal eigentlich zum Abschluss fragen. Wir haben ja nun die ganze Zeit über euren Zyklus als Teil der Sportmedizin und eures Sports gesprochen. Wie wichtig und wie präsent ist das eigentlich im Alltag? Wie oft denkt ihr in eurem sportlichen Alltag über das Thema nach? Wie oft beschäftigt euch das?
Ich kann anfangen.
Gerne.
eigentlich nicht groß. Ja, mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Also ich kann trainieren, ich kann meine Leistung abrufen. Ich weiß, dass es mal zur Wassereinlagerung kommt. Ich muss ja Gewicht machen, also ich bin ja eine Gewichtssportart. Dann weiß ich es, okay, ich erschrecke jetzt nicht gleich, wenn ich auf die Waage stehe, sondern weiß, es ist halt einfach nur Wasser. Es kommt auch wieder raus. Und wenn man mal mehr isst, das ist auch okay. Ja, ich bin irgendwie total entspannt. Also mich beeinflusst es nicht groß. Ich mache mir da auch nicht irgendwie groß Gedanken, weil ich ja einfach so zufrieden bin, wie es bei mir läuft quasi.
Das ist doch super. Das ist doch eigentlich ideal, oder? Maren klatscht. Gut.
Ja, also ich würde sagen, dass ich mittlerweile auch recht entspannt damit umgehen kann. Einfach, weil ich auch schnell merke, wenn sich was verändert, woran es liegt. Aber es halt, wie gesagt, einfach ein langer Prozess war, da hinzukommen, und ich jetzt auch sehr zufrieden bin und dadurch halt nicht dauernd irgendwie drüber nachdenke und ja auch nicht mehr in dieser Findungsphase bin, okay, was wäre tatsächlich die beste Methode für mich, sondern dass ja bei uns beiden eigentlich jetzt abgeschlossen ist und feststeht, so und so machen wir es und so werden wir es auch jetzt die nächste Zeit machen, weil wir nicht mehr am Anfang unserer Karriere zum Beispiel stehen. Also das ist, glaube ich, was man allen jungen Sportlerinnen auf jeden Fall empfehlen kann, sich frühzeitig damit zu befassen, damit man halt auch die Möglichkeit hat, eben Dinge auszuprobieren, Dinge wieder zu verwerfen und was anderes anzufangen.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort und ein schöner Appell am Ende. Ich danke euch dreien, Anna-Maria Wagner, Ruth Schwermann-Preuß und natürlich Dr. Maren Gückenjahn. Vielen, vielen Dank euch dreien, dass ihr heute unsere Gäste wart. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Danke.
Was haben wir heute gelernt? Klar, jede muss für sich das Passende finden. Es gibt nicht die eine richtige Methode oder das eine richtige Präparat zur Empfängnisverhütung. Ihr seid selbstbestimmt bei der Entscheidung für oder gegen hormonelle Verhütung. Das entscheiden nicht eure Trainer oder Trainerinnen und ihr solltet die Vor- und Nachteile unbedingt abwägen. Macht selber Erfahrungen und lasst euch vor allen Dingen gut beraten. Seid hartnäckig bei Frauenärzten und Frauenärztinnen. Nicht, ich habe die Regelschmerzen, da hilft nur die Pille, damit solltet ihr euch nicht zufrieden geben und sprecht jede Maßnahme mit euren Frauenärztinnen und Ärzten gründlich ab. Das war die Folge zum Thema Verhütung bei Blut, Schweiß und Training, dem Podcast von Athleten Deutschland. Schreibt uns bei Instagram oder Facebook oder gerne auch an podcast@athleten-deutschland.org. Wenn er euch gefällt, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, bewertet ihn, abonniert ihn dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Tschüss, moin moin und hoffentlich bis bald.
Blut, Schweiß und Training ist ein Podcast von Athleten Deutschland. Host Sandra Mahn. Redaktion Julia Hollnagel, Elisabeth Kirschbaum und Katharina Fischer. Executive Producer Julia Hollnagel. Produktion und Schnitt Martin Seidemann.